Liebe Geschwister, wir stehen in 1. Mose 24, einem der längsten Kapitel der Bibel. Es ist einerseits eine wunderbare Geschichte der Liebe, andererseits auch eine Geschichte der Führung Gottes und als drittes eine Veranschaulichung der Heilsgeschichte. Ende Januar haben wir die ersten 14 Verse behandelt, mit dem Schwerpunkt Prinzipien der Ehepartnerwahl. Heute betrachten wir miteinander die Verse 15 bis 49 mit dem wichtigen Thema Gottes Willen erkennen. Voraussichtlich in 2 Wochen schauen wir dann den letzten Teil und die Typologie des Kapitels an. Ich möchte kurz zurückblicken auf die ersten 14 Verse. Wir haben gesehen, wie Abraham im hohen Alter seinen Verwalter beauftragte, für Isaak eine Frau zu suchen. Abraham definierte klare Prinzipien für die Brautsuche für Isaak. Insbesondere durfte sich Isaak keinesfalls mit den gerichtsreifen Kanaanitern vermischen. Auch durfte Isaaks Frau ihn keineswegs von seinem von Gott vorgesehenen Platz wegbringen. Diese Prinzipien sind auch heute noch in der Ehepartnerwahl überaus wichtig. Keine Vermischung mit der Welt, und die Frau darf den Mann nicht daran hindern, seinen von Gott bestimmten Platz einzunehmen. Die Frau kann umgekehrt die Wirksamkeit ihres Mannes multiplizieren, wenn sie ihn unterstützt an dem Platz, den der Herr vorgesehen hat. Wir haben auch die charakterliche Ehevorbereitung von Isaak und Rebekka angeschaut. Rebekka hatte einen vorzüglichen Charakter. Isaak war ein Mann des Gebets. Dann sahen wir, wie dieser namenlose, treue Knecht vorbildlich handelte, wie er gehorsam loszog, 725 Kilometer weit, wie er um Gebet, um Wegleitung flehte und wie er Prinzipien festlegte, die eine passende Ehefrau von Isaak erfüllen sollte. Und hier steigen wir ein. Wir schauen zuerst die Verse 15 bis 27 an. In den Versen 12 bis 14 sahen wir das Gebet des Knechtes, wie er vertrauensvoll vom Herrn ein Zeichen erbat. Viele Ausleger vermuten, dass der Knecht Eliezer war, der ursprünglich geplante Erbe von Abraham. Eliezer bedeutet »Mein Gott ist Hilfe«, was ein passender Name wäre. Er nahm seine Verantwortung überaus ernst. Er war bereit zu handeln, aber er wollte vor allem eine von Gott geführte Entscheidung treffen und vertraute auf Gottes Hilfe. Dieser Mann hatte ein erstaunliches geistliches Verständnis. Er machte die Erfüllung seines Auftrags zu einer Gebetsangelegenheit. Aber was geschah nun? Ich lese ab Vers 15 bis Vers 27. 1. Mose 24, ab Vers 15. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war, und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, »Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken.« Und sie sprach, »Trinke, mein Herr.« Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, »Auf deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben.« Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und 2 Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer, und sprach, »Sage mir doch, wessen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten?« Sie sprach zu ihm, »Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat.« Und sie sagte weiter zu ihm, Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn. Und er sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Ja, Gott antwortete, während der Knecht noch betete. Das erinnert an die Verheißung in Jesaja 65, Vers 24 im Hinblick auf Israels Zukunft. Dort verheißt der Herr: Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Unser Vater im Himmel weiß, was wir benötigen, bevor wir bitten. Trotzdem forderte der Herr Jesus uns auf, zu bitten, damit uns gegeben wird. Der Herr möchte gebeten sein, das ehrt unseren Gott. In Vers 15 tritt dann erstmals Rebekka auf. Ihr Name kommt vom hebräischen Wort Rikva, was festbinden bedeutet. Der Name könnte daher so viel bedeuten wie die Fesselnde oder die Anziehende. Auch ihre Herkunft wird vorgestellt. Sie war eine Tochter Betuels. Damit wird ausgesagt, dass ihr Vater ein Cousin von Isaak war. Rebekka war eine Generation jünger als Isaak, die Tochter seines Cousins. Der Auftrag lautete ja in Vers 4, dass der Knecht aus Abrahams Verwandtschaft eine Frau nehmen sollte. Abrahams Knecht wusste hier aber noch nicht, wer Rebekka war. In Vers 16 wird Rebekka uns näher vorgestellt. Sie war ein schönes Mädchen, wörtlich von schönem Aussehen oder schönem Gesicht. Dasselbe sagt die Bibel über Sarah und über Rahel. Die Freude an der Schönheit hatte durchaus einen Platz in der Ehepartnerwahl. Trotzdem ist zu beachten, dass in den Versen 15 bis 20 vor allem die innere Schönheit des Charakters von Rebekka betont wird. Aber diese war begleitet von einem ansprechenden Äußeren. Weiter war Rebekka eine Jungfrau. Sie war noch keinem Mann hingegeben. Die Wortwurzel beinhaltet folgende Aspekte: getrennt sein, sich mit Bescheidenheit betragen, aber auch heiratsfähig sein. Dann wurde präzisiert, dass kein Mann sie erkannt, das meint berührt hatte. In Vers 43 wird ein weiteres Wort für Jungfrau verwendet. Dieses kommt vom Wort für verborgen sein. Dies sind alles interessante Aussagen, was unter Unberührtheit bis zur Ehe gemeint ist. Rebekka war rein, unverbraucht, aufgespart für ihren zukünftigen Mann. In Vers 17 setzte der Knecht seinen Plan um und stellte ihr die Frage, die er mit dem Herrn vereinbart hatte. Die Frau tat zuerst einmal einfach ihre Pflicht. Sie offenbarte ihre Freundlichkeit, indem sie die Bitte des Fremden erfüllte und indem sie ihn respektvoll mit »Mein Herr«, was auch »Mein Gebieter« bedeutet, ansprach. Sie redete nicht viel, sie handelte aber umso schneller. Sie ließ den Krug rasch, sogleich, nieder. Ihre Sprache war die der aktiven Nächstenliebe. So weit, so gut. Sie war eine innerlich geschmückte Frau in ihrem Charakter. Doch bis dahin handelte sie nur im Rahmen der üblichen Höflichkeit der damaligen Zeit. Doch dann kommt Vers 19. Als der Knecht genug getrunken hatte, machte sie einen Vorschlag, der sehr unüblich war. Sie wollte zusätzlich auch seine Kamele tränken. Das ging über das übliche Verständnis von Gastfreundschaft hinaus. Vor allem erfüllte sie damit das Zeichen, um das der Knecht Abrahams gebetet hatte. Es war eine Bereitwilligkeit zu dienen, die wohl selten war. Sie war bereit, die 10 Kamele des Mannes zu tränken, bis diese genug getrunken hatten. Kamele trinken sehr viel. Ich habe gelesen, dass Kamele bis 100 Liter Wasser trinken können. Folglich konnte es sein, dass sie 1000 Liter Wasser schöpfen musste. Es brauchte Ausdauer, diese Arbeit zu tun. Rebekka musste viele Male schöpfen. Gleichzeitig steht, dass sie eilte und lief. Das Wort eilen meint schnell sein, sich beeilen, sofort gehen. Sie zeigte einerseits sofortige, spontane Bereitschaft zu dienen, andererseits bewies sie Ausdauer darin. Im hebräischen Text gibt es nur ein Verb, welches ihr Sprechen betont. Dagegen gibt es 11 Worte, welche ihr aktives Handeln schildern, nämlich stieg hinab, füllte, stieg hinauf, ließ nieder, gab, dreimal schöpfte, eilte, leerte aus und lief. Wir sehen aber auch die Gastfreundschaft Rebekkas, die über das übliche Maß hinausging. Ich möchte uns Römer 12, Vers 10 und 13 in Erinnerung rufen. Römer 12, zuerst Vers 10 und dann Vers 13. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Vers 13. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Das war Rebekka, eine Frau, die dem Fremden Ehrerbietung entgegenbrachte und Gastfreundschaft übte. Gastfreundschaft kann man übrigens üben, man wird nicht vollkommen darin geboren. Hebräer 13, Vers 2 fordert uns auf, die Gastfreundschaft nicht zu vernachlässigen. Also kann man sie üben und soll dann beständig darin bleiben. Dadurch haben etliche Menschen Boten beherbergt. Und so war es bei Rebekka. Sie beherbergte einen Boten Abrahams und würde dadurch Segen empfangen. Es ist interessant, wie der Mann dann reagierte. Er tat etwas sehr Interessantes. Er staunte und erwartete. Sein Teil war getan. Nun schaute er, ob Gott das Gelingen gab, ob er die gewünschte Führung Gottes erlebte, ob sein Gebet erhört und seine Reise gelingen würde. Und während er schwieg, konnte er Gottes Führung erkennen. Nicht während dem Reden erkannte er sie, sondern während dem Warten und Schweigen. Das Wort Erkennen in Vers 21 steht für das Wahrnehmen von Tatsachen, für das Prüfen, bis man etwas mit Sicherheit weiß. Das Warten und Schweigen können ist ein Kennzeichen eines reifen, weisen Menschen. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, Sprüche 10, Vers 28. Oft würde auch uns das schweigende Warten gut stehen. Männer Gottes können warten auf Gottes Führung. Nehemia betete und wartete mehrere Tage lang, als er von der Zerstörung Jerusalems hörte. Nach dem Gebet und Fasten wartete er weiter, und als der Herr die Gelegenheit schenkte, sprach er den König an und erbat sich die Sendung nach Jerusalem. Israel in der Wüste durfte erst aufbrechen, als die Wolkensäule es erlaubte. Solange diese stehen blieb, wartete das Volk auf Gottes Führung. Umgekehrt handelte Saul zu schnell, als er warten musste. Als Samuel auf sich warten ließ, wurde er ungeduldig und brachte eigenmächtig Opfer dar, gegen den Willen Gottes. Aber unser Knecht hier wartete, ob Gott die Bestätigung schenken würde. Aber als er das Zeichen erkannte, handelte er ebenso aktiv und mutig. Sein Werk war getan. Rebekka hatte alle Kamele getränkt. Damit war das Zeichen erfüllt und der Charakter Rebekkas getestet. Sie war passend für Isaak. Deshalb packte der Knecht die Geschenke aus. Die Braut sollte geschmückt werden. Sie erhielt einen goldenen Ring. Das hebräische Wort bezeichnet einen Nasenring und zwei Armbänder aus Gold. Interessanterweise beschenkte der Knecht Rebekka, bevor er ihre Herkunft kannte. Er musste sich sicher sein, dass sie die richtige war. Aber in Vers 23 fragt er sie dann doch noch nach ihrer Herkunft. Dies war ja eine Voraussetzung für die Frau Isaaks gemäß Vers 4. Die Frau sollte nicht nur örtlich von Mesopotamien kommen, sondern auch mit Abraham verwandt sein. Weiter fragte er sie, ob Platz zur Übernachtung für ihn und seine Begleiter in ihrem Haus sei. Später lesen wir, dass weitere Männer auf diese Reise mitgekommen waren. Dann antwortete Rebekka, sie offenbarte ihre Herkunft. Erst hier erfuhr der Knecht, dass auch die Bedingung der Verwandtschaft Rebekkas mit Isaak erfüllt war. Wir müssen wissen, dass damals Hochzeiten unter Verwandten üblich waren, oft sogar nötig, um sich nicht zu vermischen mit den Bewohnern des Landes. Dann bewies Rebekka erneut ihre Gastfreundschaft und ihren edlen Charakter. Sie lud den fremden Mann, alle seine Begleiter und seine Tiere ein zur Übernachtung im Haus ihres Vaters. Sie wusste noch immer nicht, wer der Fremde war und weshalb er gekommen war. Trotzdem die Einladung. Damit gab es keinen Zweifel mehr. Rebekka war die Gebetserhörung, um die der Knecht gebetet hatte. Und was tat er als nächstes? Er warf sich nieder und betete an. Dieser Knecht von heidnischer Abstammung hatte von Abraham gelernt, was Anbetung bedeutet. Abraham war der erste Anbeter. Nun betete auch sein Knecht an. Er anerkannte damit die Gebetserhörung und Gottes wunderbare Führung. Der Knecht hatte Gottes Willen gesucht und Gott hatte ihm diesen offenbart. Dann lobte und dankte er Gott mit seinen Worten für sein Handeln zugunsten von Abraham. Ich möchte dazu Psalm 50, Vers 23 mit uns lesen. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Der Knecht Abrahams dankte für Gottes Gnade. Das Wort bedeutet eine Güte, Gnade, Großzügigkeit oder Gunst weit über das notwendige Maß hinaus, eine unerwartete Freundlichkeit und Zuneigung. Und er dankte für Gottes Treue. Dieses Wort bedeutet Treue, Wahrheit, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit oder Sicherheit. Es bezieht sich auf ein konkretes Handeln, worauf man sich verlassen kann. Dann lobte er Gott auch für seine Führung und Leitung für ihn persönlich. Dasselbe Wort, das in Vers 27 für Führung gebraucht wird, wird auch in Psalm 23, Vers 3 verwendet. Ich lese uns auch das vor. Psalm 23, Vers 3 aus dem Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte. In Vers 3 steht, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also Gott führte den Knecht und sorgte dafür, dass die erste Frau, die zum Brunnen kam, genau diejenige war, die Abrahams Bedingungen entsprach. Bevor weitergesprochen und Abklärungen getroffen wurden, nahm sich dieser vorbildliche Knecht Zeit, den Herrn anzubeten und ihm zu danken. Soweit die Geschichte bis hierhin. Wir wollen nun über die Anwendung des Gehörten nachdenken. Es geht um die Frage, wie können wir Gottes Willen erkennen? Die Ehe von Isaak und Rebekka entsprach ganz eindeutig Gottes Willen. Es gab Stationen auf diesem Weg. Wir wollen diese Stationen miteinander anschauen und daraus lernen. Es gibt sehr viele Situationen, in denen wir Gottes Willen suchen und erfragen sollten, vor allem in jungen Jahren. Da werden viele Weichen gestellt. Die Frage des Ehepartners, später der Familienplanung, die Frage der Lehrstelle, später der Arbeitsstelle oder ganz wichtig, die Wahl von Freunden, die einen guten Einfluss auf uns ausüben. die Entscheidung für eine Gemeinde und dann die Frage der Aufgaben in der Gemeinde. Aber auch ganz alltägliche Fragen wie das Zeitmanagement, Prioritäten, Umgang mit Geld, Investitionen, Erziehungsfragen und so weiter. Wie können wir darin Gottes Willen erkennen? Der erste Schritt ist ganz einfach. Es ist das Gebet. Es ist eindrücklich, in welcher Selbstverständlichkeit und Einfachheit der Knecht Abrahams um Gelingen betete. Die Reise und ihr Erfolg wurden Gott anbefohlen von Anfang an. Bitte zeige du mir, Herr, welche Frau du für Isaak bestimmt hast, war das Gebet des Knechtes. So können wir als ersten einfachen Schritt lernen, die wichtigen Entscheidungen unseres Lebens im Gebet Gott anzuvertrauen. Wir sollten diese Entscheidungen, die bei uns persönlich und in unserer Familie anstehen, notieren und regelmäßig dafür beten. Solch wichtige Entscheidungen sollten nie ohne Gebet getroffen werden. Noch besser ist es, wenn wir andere einladen, mit uns zu beten dafür. Wenn wir das tun, dürfen wir auf Gottes Leitung und auf ein Gott wohlgefälliges Ergebnis vertrauen. Ich lese dazu Sprüche 16, Vers 3. Aus den Sprüchen, Kapitel 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. In den Psalmen ist die Rede, dass wir dem Herrn unsere Wege befehlen sollen. Im Psalm 145, Vers 18 steht, dass der Herr allen nahe ist, die ihn in Wahrheit anrufen, und dass er das Begehren derer erfüllt, die ihn fürchten. Gott ist immer noch derselbe. Er ist auch heute in der Lage, unser Leben und die Umstände so zu lenken, dass wir seinen Willen ausführen und seine Wege erkennen können. Das klingt banal, aber Hand aufs Herz, wie schnell entscheiden wir, bevor wir beten? Und dann bitten wir Gott nachträglich um seinen Segen für unsere selbstgewählten Wege. Der Knecht machte es umgekehrt. Er betete und dann handelte er. Tun wir es ebenso. Bete über die wichtigen Entscheide deines Lebens, wenn es sein muss, über Jahre hinweg. Und bitte andere, ebenfalls dafür zu beten. Ein zweiter Gedanke aus unserer Geschichte, wie wir Gottes Willen erkennen können. Wir sollten lernen, biblische Prinzipien festzulegen für unsere Entscheidungen. Der Knecht tat genau das. Die Frau für Isaak sollte überdurchschnittlich gastfreundlich und fleißig sein. Sie sollte hilfsbereit, freundlich sein, eine Frau mit edlem Charakter, ein Segen für ihren Mann. Der Knecht fragte indirekt nach einer Charaktereigenschaft, die den Herrn Jesus selbst auszeichnete, nämlich die Bereitschaft zu dienen. Abraham legte ebenfalls Kriterien fest für Isaaks Frau. Sie durfte keine Kanaaniterin sein, also keine Ungläubige. Und auch keine Frau, die Isaak von ihrem Platz wegbringen würde. Und so ist es sehr hilfreich, wenn auch wir Kriterien festlegen, zum Beispiel für unsere Freundschaften. Wenn wir uns Fragen stellen wie, bringt mich diese Freundschaft näher zum Herrn und zur Gemeinde? Können wir zusammen beten? Können wir einander Schwächen bekennen und diese im Gebet tragen? Oder Fragen in Bezug auf die Arbeit? Lässt diese Arbeit regelmäßige Gemeindebesuche zu? Lässt sie mir genügend Raum, um Dienste in der Gemeinde auszuüben? Muss ich Dinge vertreten, die im Widerspruch zu meinem Glauben stehen? Muss ich lügen bei der Arbeit? Es ist wichtig, dass wir Gottes Willen auch in diesem Sinne suchen, indem wir fragen, was ist wirklich wichtig? Worauf soll ich achten? Welchen Einfluss hat die Entscheidung auf mein geistliches Leben? Es gibt auch Dinge, die können unmöglich Gottes Wille sein, weil sie dem Wort Gottes widersprechen. Das Wort Gottes ist das beste Prüfkriterium für alle unsere Entscheidungen. Es kann nicht Gottes Wille für die Berufung einer Frau sein, in der Gemeinde zu predigen. Es kann niemals Gottes Wille für eine Ehe sein, wenn der Partner ungläubig oder weltförmig lebt, denn die Ehe ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Es kann nicht Gottes Wille für deine Arbeitsstelle sein, wenn du dadurch nicht an den Gemeindeanlässen teilnehmen kannst oder du so eingenommen bist, dass du keinen Raum mehr zum Dienst hast. Es kann nicht Gottes Wille für deine Freizeit sein, dass du dich mehrheitlich von der Welt und ihrer Unterhaltung prägen lässt. Das alles ist unmöglich. Wenn wir da Kompromisse eingehen, betrügen wir uns selbst. Wir können solche Entscheidungen auch nicht als missionarischen Auftrag rechtfertigen. Das mag fromm klingen, ist aber kein biblisches Prinzip. Ein biblisches Prinzip finden wir in Haggai 2, Vers 11 bis 14. Dort steht, dass Reines im Kontakt mit Unreinem unrein wird, dass jedoch Unreines im Kontakt mit Reinem nicht rein wird. Lest das mal nach zu Hause, Haggai 2, 11 bis 14. Ein fauler Apfel steckt den Gesunden an und nicht umgekehrt. Das ist die biblische Realität. Rebekka durfte Isaak nicht weg von seiner Berufung bringen. So soll keine Entscheidung uns von unserer Berufung wegbringen. Wenn wir einen bestimmten Dienst haben, den Gott uns übertragen hat, dürfen Entscheidungen uns nicht wegbringen davon. Es gibt auch allgemeine Dienste für uns alle, zum Beispiel Gemeinschaft, Mittragen in der Gemeinde oder Gebet. Auch davon dürfen unsere Entscheidungen uns nicht abbringen. Entscheidungen dürfen uns auch nicht zurückwerfen in die Welt, in vergangene schlechte Muster und Gewohnheiten. Ich möchte uns herausfordern, vor unseren Entscheidungen Kriterien anhand des Wortes Gottes zu definieren, aufzuschreiben, am besten mit Hilfe von älteren Geschwistern. In Sprüche 15, Vers 22 steht nämlich, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne, wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Dann gibt es natürlich auch die andere Seite, nämlich das aktive Suchen nach Gottes Willen, unsere eigene Verantwortung. Abrahams Knecht wurde, nachdem er gebetet und Kriterien festgelegt hatte, aktiv. Gleichzeitig wusste er sich von Gottes Führung abhängig. Es ist bis heute noch kein Zettel vom Himmel gefallen, auf dem steht, wen wir heiraten sollen. Wir bekommen auch ganz sicher keine E-Mail von Gott, auf der steht, welche Arbeitsstelle wir wählen sollen. Wenn wir Entscheidungen im Gebet vorbereitet haben und biblische Prinzipien definiert haben, sollten wir uns dorthin begeben, wo das Gebet erhört werden kann. Das bedeutet, uns in Bewegung setzen. Suchen nach dem richtigen Weg. Der Knecht in unserer Geschichte stand am Brunnen. Er wusste, dass dort die Mädchen Wasser schöpfen werden, dass er sie dort prüfen konnte. Dort konnte Gott sein Gebet erhören, nicht in der Wüste draußen. Gott spricht in der Bibel in Verbindung mit der Wahl des Ehepartners auch von Finden. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sprüche 31, Vers 10. Und man kann das ausweiten auf alle weiteren wichtigen Entscheidungen. Wenn wir etwas finden möchten, müssen wir es auch suchen, und zwar am richtigen Ort. Das ist unsere Seite. Werden wir aktiv, um den Willen Gottes zu erkennen in unseren konkreten Lebensfragen? Überlegen wir uns, wo wir Antworten finden auf unserer Suche. Sehr eindrücklich in unserem Abschnitt ist Vers 21. Der Knecht schwieg, beobachtete und wartete. Er unternahm aktive Schritte, aber es gab kein überstürztes Handeln. Er wartete darauf, dass Gott seinen Weg bestätigen würde. Auch Isaak wartete geduldig auf den Zeitpunkt der Hochzeit. Er war treu an seinem Platz, bis es zur Hochzeit kam. Oft ist es angesagt, treu in dem Stand zu bleiben, in dem wir sind, bis unser Herr die Tür öffnet für eine Entscheidung. Ich wage zu behaupten, oft durchkreuzen wir, ich eingeschlossen, Gottes Pläne, indem wir genau das nicht tun, indem wir überstürzt handeln, nicht warten können. Das Wort Gottes sagt dagegen, das Warten des Gerechten wird Freude werden. Wenn wir wichtige Entscheidungen fällen, sollten wir nichts überstürzen, sondern auf Gottes Bestätigung warten, sei es durch sein Wort, durch Geschwister, durch eine innere Gewissheit oder durch äußere, von Gott gelenkte Umstände. Wie oft vergessen wir das Warten? Aber lernen wir zu warten auf die Bestätigung Gottes in all unseren Entscheidungen. Ein weiterer Aspekt. Warten bedeutet nicht untätig sein. Es geht vielmehr darum, sich auf den Willen Gottes vorzubereiten. Rebekka und Isaak taten genau das. Rebekka übte sich im Dienen und in der Gastfreundschaft. Wir können davon ausgehen, dass sie das in ihrem Elternhaus gelernt hat. Die Familie ist ein gutes Anwendungsfeld zu üben. Also lernte sie, was für ihre Ehe von Wert war. Isaak finden wir auf dem Feld im Gebet. Auch das ist eine Vorbereitung. Dienst und Gebet sind wohl die besten Vorbereitungen auf alle Entscheidungen. Isaak und Rebekka lernten das nicht in der Ehe, sondern vorher. Wenn wir unsere Berufung suchen, dann bereiten wir uns vor, im Gebet, im Studium des Wortes, im Auswendiglernen, in praktischer Mitarbeit in den Arbeitsgruppen der Gemeinde. Wenn wir uns überlegen, wie wir unsere Kinder geistig prägen wollen, bereiten wir uns vor, indem wir das Wort selbst studieren, das geistige Leben in der Ehe pflegen, oder wenn wir noch keine Kinder haben, indem wir Kraft und Liebe in die Kinder der Gemeinde investieren. Wird dann der Wille Gottes sichtbar, bewirkt das erstens das Lob Gottes und zweitens aktive Schritte, seinen Willen umzusetzen. Der Knecht Abrahams lobte zuallererst Gott, als er sicher war, dass Rebekka die auserwählte Frau war. Er gab Gott die Ehre für seine Führung und dann handelte er entschlossen. Er setzte alles daran, den Willen Gottes umzusetzen. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Er wollte nicht einmal essen, bevor er seinen Auftrag ausgeführt hatte. Später in Vers 56 sagt er, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Er wollte sofort die von Gott geöffnete Tür durchschreiten. Es gab kein Halten mehr für ihn, keine Trägheit, kein Hinterfragen. Der Herr hatte die Tür geöffnet, deshalb gab es keinen Grund mehr, Zeit zu verlieren. Wenn der Herr einen Weg weist und Gelingen schenkt, soll uns nichts aufhalten, dann braucht man nicht noch lange zu warten oder die Schönheiten des Moments zu genießen. Ich bewundere diesen Mann für seine Entschlossenheit, für die Priorität, die er dem Tun des Willens Gottes gab. Ein wichtiger Punkt steht dann auch in Vers 50 unseres Kapitels. Laban und Betuel bestätigen dort, diese Sache kommt von dem Herrn. Das heißt, Gottes Wille wurde auch für andere deutlich sichtbar. Es war offensichtlich für alle, Gott hatte es so geführt. Wir haben heute zusätzlich Gottes Wort und die Gemeinde, die Geschwister in der Gemeinde, als Prüfkriterien, ob etwas vom Herrn kommen kann oder nicht, ob unsere Entscheidungen seinem Willen entsprechen. Wir unterschätzen diese Tatsache manchmal. Wenn wir meinen, etwas ist Gottes Wille, sollte dies auch für andere sichtbar werden, vor allem für die Eltern von Kindern. Für die Ältesten der Gemeinde oder für gereifte Geschwister generell. Wenn du eine wichtige Entscheidung zu treffen hast, dann empfehle ich dir, diese nicht alleine zu fällen. Frage Geschwister, die Ältesten, deine Eltern. Gottes Wille sollte auch für andere sichtbar werden. Wenn du eine Arbeitsstelle oder einen Ehepartner oder eine Freundschaft in Betracht ziehst und die Geschwister nicht auch sagen können, diese Sache kommt vom Herrn, ist die Gefahr sehr groß, dass du eine falsche Entscheidung fällen wirst. Und der letzte Punkt ist das Feststehen in der Entscheidung. Wir sehen das am Ende des Kapitels. Isaak nahm Rebekka in sein Zelt auf und er gewann sie lieb. Wenn wir Gottes Willen erkannt haben, dürfen wir daran festhalten. Dürfen wir uns daran freuen? Dürfen wir weiter auf dem eingeschlagenen Weg gehen und darin wachsen? Ich möchte als Abschluss zu diesem Thema Gottes Willen erkennen, Sprüche 2, Vers 6 bis 9 mit uns lesen. Sprüche 2, Vers 6 bis 9. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wir kommen zurück zu unserer Geschichte 1. Mose 24 und ich lese 1. Mose 24, Vers 28 bis 49. Ab Vers 28. Und die Tochter lief und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen. Als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hatte, die sprach, so hat der Mann zu mir geredet. Da ging er zu dem Mann, und siehe, der stand bei den Kamelen am Brunnen. Und er sprach, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. So führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Und er setzte ihm zu essen vor. Er aber sprach, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Er antwortete, so rede. Er sprach, ich bin ein Knecht Abrahams, und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist, denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren, dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt, du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern ziehe hin zum Haus meines Vaters und zu meinem Geschlecht, dort nimm meinem Sohn eine Frau. Ich sprach aber zu meinem Herrn, aber vielleicht will mir die Frau nicht folgen. Da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen, dass du meinem Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Nur dann sollst du von dem Eid entbunden sein, wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie dir diese nicht geben. Dann bist du von dem Eid entbunden, den du mir geschworen hast. So kam ich heute zum Wasserbrunnen und sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meiner Reise, auf der ich bin. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen. Wenn nun eine Jungfrau zum Schöpfen herauskommt und ich spreche, gib mir doch aus deinem Krug ein wenig Wasser zu trinken, und sie mir sagen wird, trinke, ich will deinen Kamelen auch schöpfen. So möge doch dies die Frau sein, die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat. Ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht zum Brunnen hinab und schöpft. Da sprach ich zu ihr, gib mir doch zu trinken. Und sie nahm den Krug sogleich von ihrer Schulter und sprach, trinke, und ich will deine Kamele auch tränken. So trank ich, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Ring an ihre Nase und Armbänder an ihre Hände. Und ich neigte mich und betete an vor dem Herrn und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich seinem Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme. Wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Ja, Rebekka lief sofort nach Hause und berichtete dort alles, was sie gesehen und gehört hatte. Dann tritt eine weitere Figur auf, Laban, der Bruder von Rebekka, der später auch der Schwiegervater von Jakob wurde. Laban war offenbar der Wortführer der Familie. Durch die Vielweiberei bildete sich damals die Sitte, dass der Bruder für die von derselben Mutter stammende Schwester oft mehr zu sagen hatte als der Vater. Wir sehen Beispiele dazu auch sonst im Alten Testament. Laban ist ja eine sehr zwiespältige Figur. Er war immer auf den eigenen Vorteil und Profit aus. Er hatte keine Skrupel, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Es ist gut möglich, dass er sich auch hier durch die Geschenke und den Wohlstand des Gastes angezogen fühlte. Und so kam er zum Knecht Abrahams und er fand diesen wieder wartend am Brunnen stehend. Er wartete weiter geduldig darauf, was Gott tun würde. Auch Laban bewies in der Folge Gastfreundschaft. Er bezeichnete Eliezer als Gesegneter des Herrn. Offenbar war Laban der Herr bekannt und offenbar erkannte er, dass Eliezer ein von Gott gesegneter Mann war. Laban sorgte für alles, was der Knecht Abrahams benötigte. Er sorgte auch für dessen Kamele und für die Begleiter des Knechtes. Doch als Laban das Essen servieren wollte, wehrte sich der treue Knecht Abrahams. Er wollte noch nicht essen, auch wenn er wohl einige Tage unterwegs war und möglicherweise während dieser Zeit keine komfortable Mahlzeit genossen hatte. Trotzdem musste das Essen und damit die eigenen Bedürfnisse hinten anstehen. Zuerst kam das Ausführen des Auftrages seines Herrn. Seine Haltung war, ich will nichts genießen und mich nicht ausruhen, bevor ich meine Aufgabe zur Zufriedenheit meines Herrn erledigt habe. In Kolosser 3, Vers 23 und 24 steht ein interessanter Vers für Knechte im Umgang mit ihrem Herrn. Kolosser 3, Vers 23 und 24. Angesprochen sind die Knechte. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Also selbst in der irdischen Arbeit sollen wir alles von Herzen tun, und zwar nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Als Diener eines größeren Herrn dürfen wir von dieser Haltung von Eliezer lernen. Eliezer kümmerte sich zuerst um die Angelegenheiten seines Herrn. Auch der Herr Jesus wollte später zuerst den Willen des Vaters tun, das war ihm wichtiger als Essen. Lesen wir das nach in Johannes 4, Vers 34. Hier forderten die Jünger den Herrn Jesus auf zu essen, und der Herr Jesus antwortete ihnen in Vers 34. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Auch von uns ist gefordert, zuerst nach dem zu trachten, was droben ist, wo Christus sich befindet. Dies kommt vor allem Erholen und vor allen eigenen Bedürfnissen. Der Knecht Abrahams lebte diese Prioritäten. Das Essen konnte warten. Erst an dieser Stelle gab der Knecht Abrahams sich zu erkennen. Er nannte sich nicht einmal seinen Namen. Dieser war sekundär. Er war ausschließlich ein Knecht seines Herrn und auf dessen Nutzen bedacht. Dann bezeugt er in Vers 35 die Herrlichkeit Abrahams und Isaaks. Er wollte von seinem Herrn berichten, vom Segen Gottes für Abraham. Er bestätigte damit Vers 1: Der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Der Herr war der Geber von allem Segen und Besitz. Der Herr hatte Abraham auch groß gemacht, sagte der Knecht. Diese Verheißung erhielt Abraham 65 Jahre früher, in Kapitel 12, Vers 2: Ich will deinen Namen groß machen. Gegen Ende seines Lebens lesen wir von der Erfüllung dieses Wortes. In Vers 36 wechselte der Knecht im Erzählen von Abraham zu Isaak, zum Erben von all dem Segen. Abraham hatte Isaak im hohen Alter empfangen. Abraham hatte Isaak den ganzen Besitz übertragen. Er würde einst alles erben. In Kapitel 25 sonderte Abraham Isaak ab von seinen Halbbrüdern und übergab ihm das ganze Erbe. Dies bedeutete auch, Rebekka würde in eine wohlhabende, gesegnete Familie kommen. Dies gehörte natürlich alles bereits zum Werben um Rebekka. Wir wissen, dass die Segnungen und Reichtümer, die wir suchen sollen, geistlicher Art sind. Aber auch wir sollen Ausschau halten nach Reichtümern. Gemeint sind geistliche Reichtümer, besonders im Hinblick auf unsere Entscheidungen, zum Beispiel bei der Ehepartnerwahl, aber auch bei der Berufswahl, bei der Wahl von Freunden oder von Freizeitaktivitäten. Wo sind die geistlichen Reichtümer zu finden in diesen Aktivitäten? Wir sind Erben Gottes. Und uns stehen bereits jetzt geistliche Segnungen als Anzahlung zur Verfügung. Aber wissen wir darum? Schätzen wir sie hoch genug ein? Suchen wir danach? In den Versen 37 bis 41 wiederholte der Knecht den Auftrag Abrahams aus den Versen 3 bis 8 mit etwas anderen Worten. Der Knecht musste einen Eid vor Gott leisten. Der Eid, der angesprochen wurde, bedeutete von der Wortbedeutung her, dass Strafe und Fluch über den Knecht gekommen wäre, hätte er sich nicht an die Abmachung gehalten. So wichtig war Abraham die Ehepartnerwahl für seinen geliebten Sohn Isaak. Es durfte auf keinen Fall eine Kanaaniterin, eine Vertreterin der überaus bösen Welt seiner Zeit sein. Gleichzeitig zweifelte Abraham keinen Moment daran, dass Gott dafür sorgen würde, dass sich sein Wunsch erfüllen würde. Der Herr werde den Weg gelingen lassen, sagte er seinem Knecht. Es war ein Gebet nach dem Willen Gottes, und Abraham glaubte, dass er die Erfüllung empfangen werde. Es entsprach dem Prinzip, das der Herr Jesus lehrte in Johannes 15, Vers 7. Ich lese Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das war Abraham. In Vers 40. Wir sind wieder in 1. Mose 24, Vers 40, wird in Ergänzung zu Vers 7 etwas über die Beziehung Abrahams zu seinem Herrn gesagt. Der Herr, vor dem ich wandle. Abraham kannte das Bewusstsein, dass er vor Gott offenbar war. Dies zeigt sein Vertrauen, aber auch seine Verantwortung. Das Wandeln vor dem Herrn betrifft das ganze Leben. Es meint ein beständiges Sein und Gehen vor Gottes Angesicht. In Kapitel 17, Vers 1 sagte der Herr zu Abraham: Wandle vor mir und sei untadelig. Dies machte sich Abraham zum Lebensmotto. Das Wandeln vor dem Herrn hat aber auch eine tröstliche Seite. David drückte dies aus in Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Dieser Herr würde den Weg des Knechtes gelingen lassen. Welche wunderbare Zusage! Der Herr ist es, der unsere Wege gelingen lässt. Wenn wir dann die Erfüllung lesen oder wenn wir in unserem Leben Gottes Führungen erkennen, ist das eine überaus große Ermutigung. Nachdem der Knecht von seinem Herrn und dessen Sohn sowie von seinem Auftrag berichtet hatte, erzählte er nun von seinem persönlichen Erleben. Die Verse 42 bis 48 sind eine kurze Zusammenfassung der Verse 14 bis 27. Der Knecht berichtete von seinem Gebet und Flehen um Gelingen seiner Reise, vom Zeichen, das er mit Gott vereinbart hatte, um zu erkennen, welche Frau Gott bestimmt hatte für Isaak. Er wusste, dass Gott darüber urteilte, welche Entscheidung richtig war. Dann berichtete er, wie Rebekka das Zeichen vollständig erfüllte, wie er ihre Herkunft erfragte und wie der Knecht darauf den Herrn anbetete für seine Führung. Ein interessantes Wort in Vers 48 ist der Ausdruck »der rechte Weg«. Der Knecht lobte den Herrn, der ihn den rechten Weg geführt hatte. Das Wort setzt sich zusammen aus einem Wort, das bedeuten kann Festigkeit, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Wahrheit, also etwas, worauf man sich absolut verlassen kann. Es wird manchmal auch im Hinblick auf Gott mit Treue übersetzt. Und das zweite Wort, Weg, kann auch Strecke, Reise, Unternehmen, Wandel oder Verhalten bedeuten. Alles, was der Mensch plant und tut oder auch wonach er trachtet. Also war es ein Weg der Treue und der Wahrheit. Ein von Gott geführter Weg. Ich möchte dazu zwei Worte aus den Psalmen mit uns lesen. Psalm 32, Vers 8. Zuerst Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Und dann Psalm 25, Vers 8 bis 10. Psalm 25, Vers 8 bis 10. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Es ist der Wille unseres Herrn, uns auf dem rechten Weg zu leiten. Nur unter seiner Führung gehen wir den rechten Weg, so wie Israel durch die Wolkensäule den rechten Weg durch die Wüste geleitet wurde, so wie Eliezer den rechten Weg zu Rebekka geleitet wurde. Unser Teil und unsere tägliche Entscheidung ist es, auf diesem rechten Weg zu wandeln. Das Zeugnisgeben über Gottes Führung hatte in diesem Fall einerseits eine ermutigende Komponente, indem Gottes Führung offenbar wurde. Andererseits beinhaltete sie auch eine Aufforderung zum Handeln. Davon berichtet Vers 49. Der Knecht Abrahams forderte seine Hörer auf, sich aufgrund der Führung Gottes zu entscheiden, positiv oder negativ zu reagieren. Tut es mir kund, forderte er. Sie hatten die Freiheit, Gottes Führung und Weg zu anerkennen oder abzulehnen. Die Familie wusste von Abrahams Weg, vom Segen Gottes, von der Herrlichkeit des Bräutigams und seines Erbes. Sie wussten von Gottes Führung. Die Braut wurde berufen, bei Isaak zu sein, aber Rebekka und ihre Verwandten mussten diesem Weg zustimmen. Gottes Führungen und sein Wort führen auch uns alle immer wieder zur Frage: Tu es mir kund, entscheide dich. Wollen wir handeln aufgrund des Wortes Gottes und seiner Führungen oder wollen wir uns dagegen stellen? Bethuel und Laban wurden aufgefordert, eine Entscheidung zu fällen. Der Knecht würde sich aufgrund ihrer Entscheidung ebenfalls entscheiden, nämlich ob er die Gastfreundschaft annehmen wollte oder nicht. Hätten Bethuel und Laban seine Rede nicht angenommen, wäre der Knecht Abraham sofort zurückgekehrt, ohne weiter mit ihnen zu reden. Wir wissen, dass sie Gottes Führung schlussendlich anerkannten. Das steht dann in Vers 50. Und erst nach der positiven Antwort war der treue Knecht bereit, die Gastfreundschaft mit ihren Annehmlichkeiten anzunehmen. Ja, was für ein wunderbares Vorbild war dieser Knecht in seinem Dienst. Er handelte in vollkommener Treue, mit der Priorität für seinen Dienst. Gleichzeitig war er ständig im Dialog mit dem Gott Abrahams, der ganz offensichtlich auch sein Gott war. Wir werden in 2 Wochen die Fortsetzung der Geschichte und die Typologie der Geschichte anschauen. Ich wollte bewusst zuerst die direkten praktischen Anwendungen aus diesem Kapitel beleuchten, bevor wir die bildliche Bedeutung betrachten. Für heute wollen wir lernen von diesem treuen Knecht namens Mein Gott ist Hilfe. Wir wollen lernen, Gott wohlgefällige Wege und Entscheidungen zu suchen, diese im Gebet vorzubereiten, klare biblische Prinzipien zu definieren und anzuwenden, geduldig auf Gottes Führung zu warten, uns aktiv vorzubereiten auf das Tun des Willens Gottes, den Rat von anderen einzubeziehen, aber dann auch mutig und entschlossen zu handeln, wenn der Wille Gottes klar wird und darin auch festzustehen. Denke über deine wichtigen Entscheidungen nach. Was ist Gottes Wille in Bezug auf Beruf, Familie, Gemeinde, Freundschaften, Freizeitaktivitäten, Prioritäten, Finanzen und so weiter. Wir wollen weiter lernen, dem Dienst für unseren Herrn die Priorität und Dringlichkeit zu geben, wie Eliezer dies für Abraham tat. Und so möchte ich beten zum Schluss. Herr Jesus, danke vielmal für die wunderbaren Vorbilder, die wir wieder in deinem Wort sehen dürfen, vom Abraham und vor allem auch von dem treuen Knecht. Danke für ihren Glauben, fürs Ringen nach dem richtigen Weg, den wir sehen dürfen, für den Schritt, den sie da haben, deinen Willen zu erkennen. Danke, dass du auch uns den rechten Weg zeigen möchtest, uns deinen Willen für unser Leben offenbaren möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns persönlich hilfst, deinen Willen für unser Leben zu erkennen, den Weg, den wir gehen sollen, dass wir die richtigen Entscheidungen können vorbereiten im Gebet, im biblischen Denken und dass wir dann auch entsprechend können handeln lernen. Ich bitte dich auch um Stärkung für alle von uns, für jedes Geschwister, für jeden Bruder und Schwester. Ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, uns vorzubereiten, auch wenn wir uns wieder versammeln dürfen und dass es auch bald so weit sein darf. Und ich möchte dich auch bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir uns vorbereiten können, auch darauf, auf den Moment, wo wir dir begegnen werden. Und so möchte ich dir auch Gemeinschaft am heutigen Mittag anbefehlen, in den Familien, aber auch, wo wir Besuch empfangen dürfen, dass du einfach viel Segen schenkst und Ermutigung im gegenseitigen Austausch. Amen.